Martin Bleif, Krebs, die unsterbliche Krankheit. Dieses Buch wollte ich nie schreiben, jedenfalls so nicht. Ein Buch über Krebs, ja gewiss. Seit Jahren hatte ich Gedanken und Ideen gesammelt, langsam reifte das Konzept. Und dann kam von einem Augenblick zum nächsten alles ganz anders als geplant. Donnerstag, 10. April 2008. Es begann mit einem Telefongespräch von einer knappen Minute. Am anderen Ende der Leitung war der Direktor der Pathologie. Er zögerte einen Augenblick zu lange, bevor er zu sprechen begann. Schlagartig war mir klar, dass unsere Welt gerade zerstört wurde. Ja, ich muss Ihnen leider sagen, es ist bösartig. Ein enddifferenziertes, schnell wachsendes Mammakarzinom. Die genauere Differenzierung kann ich Ihnen erst morgen nach Abschluss der immunhistologischen Untersuchungen mitteilen. Schweigen. Der vorsichtige, durch die österreichische Färbung weichgedämpfte Ton seiner Stimme bemäntelte die Botschaft nicht. Imogen, meine Frau, hatte Brustkrebs. Ich antwortete mit einem kurzen Danke, sagte noch den Satz, das muss ich erstmal verdauen, legte auf und ließ mich auf den Stuhl fallen, um die Übelkeit, die in mir aufstieg, zu unterdrücken. 2 Minuten. Meinen Kollegen gab ich Bescheid, dass sie heute nicht mehr mit mir rechnen sollten, und fuhr nach Hause auf einer Strecke, die ich seit Jahren in- und auswendig kannte. Diesmal fuhr ich wie durch einen langen, dunklen Tunnel. Es war April. Ein kalter, grauer Tag, ein letztes Aufbäumen des Winters. Es nieselte. Außen- und Innenwelt schienen übergangslos ineinander zu fließen und ununterscheidbar zu werden. Ich schloss die Haustür auf und rannte die Treppe hinauf ins Kinderzimmer. Meine Frau hatte gerade unsere Tochter, die kaum 6 Monate alt war, in den Schlaf geschaukelt. Ich sagte nichts, als ich vor dem Bett stand und nahm Imogen in die Arme. 6 Wochen zuvor, 4 Monate nach der Geburt unserer Tochter, hatte Imogen einen Knoten in ihrer rechten Brust gespürt. Nichts Ungewöhnliches, wenn eine Mutter stillt. Die Ultraschallkontrolle beim Frauenarzt hatte trügerische Entwarnung signalisiert. Von einer Milchgangszyste war die Rede. Jede Menge Zahlen schwirrten durch meinen Kopf. Die Statistik war ganz auf unserer Seite. Brustkrebs tritt zwar häufig auf, aber selten vor dem 50. Lebensjahr. Imogen war jung, nicht einmal 36 Jahre alt. Keiner der bekannten Risikofaktoren traf auf sie zu. Ihre beiden Großmütter waren knapp 90 Jahre alt und erfreuten sich bester Gesundheit. Bei keiner der zahlreichen Frauen in ihrer unmittelbaren Verwandtschaft war Brustkrebs oder eine andere Art von Krebserkrankung aufgetreten. Also war ich zunächst nicht sonderlich beunruhigt, als am Tag zuvor bei einer erneuten Ultraschalluntersuchung zur Sicherheit eine Gewebeprobe entnommen worden war. Dennoch hatte ich nachts so gut wie nicht geschlafen. Im Rückblick eine Diskrepanz, die mich heute noch irritiert. Denn irgendetwas musste zwischen dem bewussten Denken und den tieferen Schichten meines Gehirns bereits in Bewegung geraten sein und mich beunruhigt haben. In den 3 darauffolgenden Tagen pendelten meine Stimmungen zwischen Hoffnung und Bangen hin und her. Jeder Krebsverdacht zieht schier unendliche Folgeuntersuchungen nach sich. Bei diesem sogenannten Staging geht es darum, den feingeweblichen Typ der Erkrankung und das Ausmaß ihrer Verbreitung im Körper so exakt wie möglich zu bestimmen. Jedes neue Ergebnis tariert die Waage zwischen Tod oder Leben neu. So muss sich russisches Roulette anfühlen, wie eine Lotterie des Todes. Wie viele tausend Male hatte ich diese Prozedur aus der Sicht und Distanz des Arztes miterlebt? Erst jetzt wurde mir klar, um welches Martyrium es sich hier handelt, wenn Menschen sich immer wieder neuen Untersuchungen unterziehen und immer neue Befunde, neue Ergebnisse, die über ihr Leben entscheiden, geduldig abwarten müssen. Nach 3 Tagen, die nicht zu enden schienen, kannten wir endlich die Fakten. Und wieder hofften und bangten wir zugleich. Imogens Brustkrebsvariante war äußerst aggressiv, aber noch hatte sich der Tumor glücklicherweise, soweit man das auf den Röntgenbildern sehen konnte, nicht außerhalb der Brust ausgebreitet. Wir atmeten durch. Imogen hatte eine echte Chance, geheilt und wieder gesund zu werden. Es folgten Tage des Grübelns. Und mit dem Grübeln kamen die Fragen. Meine Frau war keine Onkologin, sie war Unfallchirurgin, aber sie war klug, neugierig und außerordentlich hartnäckig. Nach einem 6-jährigen Studium und knapp 2 Jahren Forschung hatte ich 13 Jahre zuvor begonnen, mich als Radioonkologe zu spezialisieren. Seither kümmerte ich mich Tag aus, Tag ein um Patienten, die sich wegen der unterschiedlichsten Krebserkrankungen an unserer Tübinger Klinik vorstellten, die von uns Hilfe erwarteten und erhofften. Erst kürzlich war ich zum leitenden Oberarzt und zum stellvertretenden ärztlichen Direktor der Klinik für Radioonkologie ernannt worden. Viele tausend Stunden hatte ich also damit verbracht, mit Krebspatienten zu reden und Krebspatienten zu behandeln. Und phasenweise hatte ich mich immer wieder ins Labor zurückgezogen, um Stück für Stück mehr über Krebs herauszubekommen. Ich war also der ideale Adressat für Imogens Fragen. Warum hat es mich erwischt? Habe ich etwas falsch gemacht? Ihre Neugier führte immer tiefer und immer weiter. Was zur Hölle ist eine Krebserkrankung eigentlich? Was geht dabei im Körper vor? Warum und auf welche Weise entsteht Krebs? Wie funktioniert Krebs? Ist diese Erkrankung purer Zufall? Ist sie schicksalhaft? Oder hätte ich Einfluss nehmen können? Wie sieht die optimale Verteidigungsstrategie aus? Was kann ich selber tun? Und dann natürlich die Fragen, die aus der Angst geboren werden. Warum können Tumore zurückkommen? So entstand zwischen uns ein permanenter Dialog über die Natur der Erkrankung und die Probleme, die sie aufwirft, der sich bis in die letzten Tage der 2 Jahre währenden Geschichte ihrer Krankheit fortsetzte. Die Fragen wandelten sich und wechselnde Situationen rückten neue Themen in den Vordergrund. Dabei musste ich feststellen, dass unsere Gespräche ganz allgemeine und grundsätzliche Probleme aufwarfen, die für alle Menschen mit Krebserkrankungen von Bedeutung sind. Dieses Buch beruht auf vielen, vielen Gesprächen mit Imogen über ihren und über den Krebs und ist im Grunde nichts anderes als der Versuch, diese Gespräche in eine systematische und lesbare Form zu bringen. Krebs ist schrecklich. Eine Krebserkrankung wird als ein existenziell bedrohliches, außerordentliches und unwahrscheinliches Ereignis wahrgenommen. Für Gesunde gehört Krebs nicht zum Alltag, nicht zur Wirklichkeit. Glücklicherweise leben wir nicht im Gefühl ständiger Bedrohung. Erkrankt jedoch ein Mensch in unserer unmittelbaren Umgebung, verwandelt sich Alltag von einer Sekunde zur anderen in einen Ausnahmezustand. Die Gesunden erwecken dagegen oft den Eindruck, als lebten sie in einem Zustand gefühlter Unsterblichkeit. Denn Endlichkeit wird nicht bewusst gelebt. Es erscheint selbstverständlich, dass das Leben sich an Regeln hält und einer natürlichen Chronologie zu folgen hat. Krankheit, Siechtum und Tod liegen für Menschen in der Mitte des Lebens in weiter Ferne, als letztes, kaum sichtbares Glied am Ende einer langen Kette von Jahren. Den Gedanken, Krebs könnte diesen natürlichen Lauf der Dinge stören und den Tod mitten ins Leben holen, blenden wir üblicherweise aus. Mit dem Krebs tritt plötzlich der Tod als reale Bedrohung mitten ins Leben. Wird Krebs nicht behandelt, führt er unaufhaltsam zum Tod. Krebs stellt alles, was das Leben ausmacht, unter Vorbehalt. Alles, was bisher zweifelsfrei war, muss nun überprüft werden. Ziele, Wünsche und Pläne werden obsolet oder auf unbestimmte Zeit eingefroren. Die Krankheit führt zur Umwertung, wenn nicht aller, so doch vieler Werte. Die Prioritäten geraten völlig durcheinander. Kein Lebensbereich bleibt ausgeklammert. Alles, vor allem die sozialen Beziehungen, sind plötzlich einem Selektionsdruck ausgesetzt. Ganz extrem betrifft dies Menschen, die nicht geheilt werden können und deren Tod abzusehen ist. Nicht einmal eine erfolgreiche Behandlung gibt einem Patienten seinen Alltag, die Normalität seines Lebens unversehrt wieder zurück. Der Weg zur Heilung ist wie ein wackliger Gang über brüchiges Eis. Jede Routineuntersuchung stellt aufs Neue die Fragen nach Leben und Tod. Das Zutrauen mag mit der Zeit wieder wachsen, aber es dauert oft unendlich lang, bis Betroffene wieder tragfähigen Grund unter den Füßen spüren und erneut Vertrauen zum Leben fassen. Die Innensicht bringt aber auch die größte Überraschung hervor. Was furchtbar klingt und furchtbar ist, kann gleichwohl zur Quelle des Glücks werden. Hierin war Imogen meine Lehrmeisterin. Krebs schärft den Blick für die Dinge, die dem Leben seine wirkliche Bedeutung, seinen Sinn geben. Krankheit ist die Nachtseite des Lebens. Jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften, eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken, schrieb Susan Sonntag. Die meisten von uns kennen dieses zweite, ungeliebte Land der Krankheit nur vom Hörensagen oder allenfalls von kurzen Stippvisiten. Und so ist dieses Buch auch ein Bericht über eine unfreiwillige Reise tief in den schier unendlichen Kontinent der unheimlichsten aller Krankheiten. Unsere, Imogens und meine Reise führte in den Tod. Auf dem Weg dorthin erlebten wir aber auch Atemzüge tiefsten Glücks und Augenblicke nie gespürter Nähe, wie sie keiner von uns vorher ermessen konnte. Auf dieser Reise erfuhr ich Facetten dieser Erkrankung, die ich vorher, beim Flug über diesen Archipel, aus der Vogelperspektive eines Onkologen niemals erahnt hätte. Noch ein Wort zum Schluss. Dieses Buch ist eine Gratwanderung, die mich etwas beklommen macht. Imogen machte mir immer Mut, es zu schreiben. Allzu Privates auch vor einem großen Publikum auszubreiten, aber befremdet mich. Noch mehr befremdet mich die mediale Gier nach solchen Geschichten aus dem menschlichen Gefühls- und Innenleben. Daher schildere ich die Geschichte von Imogens Krankheit nicht ausführlich und unsere Liebe soll nur in Fragmenten und Andeutungen aufleuchten. Potenzielle Täter, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Gift, Strahlung, Infektion und Vererbung. Was verursacht Krebs? Wir kennen viele Verdächtige, aber nichts scheint zusammenzupassen. Ohne Zweifel leben wir in einer gefahrvollen Welt. Energiereiche Strahlung, einige chemische Substanzen und manche Viren erhöhen unser Risiko, an bestimmten Krebsarten zu erkranken. Für jeden dieser Faktoren haben Krebsforscher mittlerweile unwiderlegbare Beweise geliefert, dass sie Krebs auslösen können. Soweit die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht lautet: Allen Gefahren zum Trotz tritt Krebs nie zwangsläufig auf. Auch das in dieser Hinsicht denkbar liederlichste und riskanteste Leben muss nicht im Krebs enden. Auch wenn Viren, Chemikalien und Strahlung Krebs auslösen können, ist Krebs weder eine Infektionskrankheit noch eine Vergiftung im klassischen Sinn. Krebs ist auch keine Erbkrankheit, auch wenn seltene Ausnahmen diese Regel bestätigen. Alle Faktoren, Viren, Chemikalien, Strahlung und Vererbung, sind Teilstücke eines Puzzles, die sich aber noch nicht zu einem stimmigen Bild fügen. Entscheidende Teile scheinen zu fehlen. Das Gefühl trügt nicht, dass es auch Krebserkrankungen gibt, die keinem der genannten Verdächtigen angekreidet werden können. In dieser vertrackten Situation können wir zwei vollkommen konträre Schlussfolgerungen ziehen. Eine resignative Lösung des Dilemmas könnte lauten, dass es den Krebs gar nicht gibt. Der Begriff würde uns dann ein Trugbild vorgaukeln. In Wahrheit gäbe es dann Tumorerkrankungen, die durch Karzinogene ausgelöst werden, es gäbe strahleninduzierte Tumoren und Infektionen, die bösartige Geschwüre hervorrufen. Letztendlich aber würde es sich um vollkommen unterschiedliche Erkrankungen handeln, die lediglich zufällig eine sehr ähnliche Erscheinungsform haben. Sind etwa der Lungenkrebs des Rauchers und der Schilddrüsenkrebs der Kinder von Tschernobyl genauso wenig verwandt wie Haifisch oder Delfin? Hätte der Darmkrebs einer erblich vorbelasteten Frau mit dem Gebärmutterhalskrebs, den Papillomviren auslösen, so viel zu tun wie ein Aal mit einer Seeschlange? Trotz ähnlichem Erscheinungsbild wären beide biologisch so wenig verwandt wie eine Forelle und ein Kaninchen. Träfe diese resignative Schlussfolgerung zu, so sollten wir den Begriff Krebserkrankung am besten schnell beerdigen, weil er Dinge zusammenführt, die nicht zusammengehören. So verlockend diese Schlussfolgerung vielleicht klingt, so wenig plausibel ist sie beim Blick auf die klinischen Ähnlichkeiten zwischen den Erkrankungen. Es gibt aber auch eine konstruktivere Interpretation dieser verwirrenden Gemengelage. Diese Interpretation geht von der Existenz einer tiefer liegenden Erklärungsebene aus. Auf dieser Ebene sollten sämtliche disparaten Befunde zu einer kohärenten Theorie des Krebses zusammenkommen. Dort würden alle potenziellen Auslöser in ein übergeordnetes kausales Prinzip münden. Auch wenn die genannten Verdächtigen Gift, Strahlung, Infektion, Vererbung unterschiedlicher kaum sein könnten, weist der Tathergang bei allen vieren erstaunliche Ähnlichkeiten auf. Allen Faktoren ist gemeinsam, dass sie weder unbedingt notwendig noch in jedem Fall hinreichend sind, um eine Krebserkrankung auszulösen. Es gibt unzählige Individuen, die den entsprechenden Risikofaktoren ausgesetzt sind, ohne zu erkranken. Sollte eine Art individueller Zufallsgenerator zwischen Ursache und Wirkung geschaltet sein? Verfügen manche Individuen über effektivere Mechanismen zur Kompensation der genannten Risikofaktoren als andere? Beides könnte der Fall sein. Auch die lange Latenzzeit zwischen Ursache und Wirkung ist ein Hinweis darauf, dass zwischen der entsprechenden Schädigung, Noxe, und der Entstehung einer Krebserkrankung eine Art biologischer Integrator existieren muss. Was noch fehlt, ist also das Missing Link. Wir suchen in unserem Körper nach einer Struktur, in der sich vererbbare Eigenschaften mit der Wirkung von chemischen Substanzen, Viren und physikalischen Faktoren kreuzen und dort fatale Fußabdrücke hinterlassen. Des Pudels Kern. Alles mündet in den Genen. Dieses Missing Link, der Integrator, wurde vor knapp 30 Jahren gefunden. Wir wissen inzwischen, wo und wie die verschiedenen potenziellen Auslöser in ein übergeordnetes kausales Prinzip münden. Sie alle, Chemikalien, ionisierende Strahlung, Viren, Vererbung, sind potenzielle Mutagene. Sie können unsere DNA verändern und damit die Fehlerquote beim Kopieren unseres genetischen Textes vergrößern. Knapp 5-10% aller Krebserkrankungen sind nach Ansicht der Epidemiologen Richard Doll und Richard Pito Mutationen geschuldet, die als genetische Bürde bereits über die Keimbahn vererbt und uns auf den Weg mitgegeben werden. Darüber hinaus gibt es verlässliche Schätzungen darüber, welchen Anteil die unterschiedlichen exogenen Faktoren an der Gesamtzahl aller Krebserkrankungen haben. Der weitaus bedeutendste äußere Faktor ist das Rauchen. Fast ein Drittel aller Krebserkrankungen weltweit können auf den Einfluss des Rauchens zurückgeführt werden. Knapp ein weiteres Drittel scheint durch andere chemische Faktoren inklusive unserer Ernährung verursacht zu sein. Bei dieser Gruppe sind die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung allerdings außerordentlich komplex. Nur ein kleinerer Teil dieser Fälle wird durch eindeutig identifizierte Kanzerogene wie die Anilinfarbstoffe verursacht. Vor allem über die Nahrung führen wir uns einen unüberschaubaren Cocktail unterschiedlichster Substanzen in großen Mengen zu, von denen einige das Krebsrisiko erhöhen können, andere hingegen sogar protektiv gegen den Krebs zu wirken scheinen. Weitere 10-15% aller Krebserkrankungen sind den Infektionen mit onkogenen Viren zuzuschreiben. Die letzte Gruppe von Krebserkrankungen sind die strahleninduzierten Tumore und Leukämien. Es bleibt ein kleiner Rest von Krebserkrankungen, die vermutlich ausschließlich durch endogene Mutationen ohne Zutun äußerer Einflüsse verursacht werden. Die Tathergänge weisen wie gesagt Ähnlichkeiten auf, ganz gleich wer oder was eine Krebserkrankung auslöst. Faktoren wie das Rauchen erhöhen das Krebsrisiko immens. Aber weder das Rauchen noch andere Umweltfaktoren, seien es Chemikalien, Strahlen oder Viren, sind notwendig oder hinreichend, um zwangsläufig die Krankheit auszulösen. Tief im Prozesskern existiert eine Zufallskomponente, die bei der Metamorphose von der Zelle in eine Krebszelle ihre Hand im Spiel hat. Alle diese Vorgänge münden in unseren Genen. Gene steuern und regulieren das Zellwachstum, aber Gene sind für Gestalt- und Funktionalitätsveränderungen anfällig. Die Gesetze der Chemie fordern unerbittlich ihren Tribut und schmuggeln immer wieder kleinere Fehler in unsere genetischen Texte. Diese Fehler, die Mutationen, sind im Einzelfall immer zufälliger, stochastischer Natur. Ganz gleich, wie stark die DNA unter Beschuss genommen wird, bezogen auf die einzelne Zelle, führen Mutationen nicht zwangsläufig zum Krebs. Aber das Risiko der Verwandlung in eine Krebszelle steigt mit der Anzahl der Mutationen in einer Zelle. Noch eine weitere Komponente erschwert Voraussagen für den Einzelfall. Jeder Mensch scheint Systeme in sich zu tragen, die Mutationen teilweise kompensieren können. Die individuelle Leistungsfähigkeit dieser Systeme schwankt, so wie die Menschen unterschiedlich groß, kräftig oder flink sind. Der 100-jährige Urgroßvater, der sein Leben lang Kette rauchte, mag tatsächlich nicht nur individuelles Glück gehabt haben. Vielleicht verfügt er über eine genetische Ausstattung, die Fehler in der DNA überdurchschnittlich effektiv wieder ausbügeln konnte. Solange wir aber die funktionelle Bedeutung unserer individuellen genetischen Ausstattung nicht kennen, was vielleicht auch so bleiben sollte, so lange sollten sich andere Raucher den glücklichen Urgroßvater nicht zum Vorbild nehmen. Sie spielen russisch Roulette. Beim russischen Roulette bekommt der Spieler die Folgen seines Tuns allerdings unmittelbar zu spüren. Der Raucher wird mit den Konsequenzen seiner Sucht erst mit einer Verzögerung von 20 bis 40 Jahren konfrontiert. Die lange Latenzzeit zwischen der Einwirkung eines Schadstoffs, einer Noxe, und dem Ausbruch der Erkrankung charakterisiert sämtliche Krebserkrankungen ganz allgemein. Um dieses Phänomen der Latenz zu verstehen, müssen wir genauer hinsehen, was krebsfördernde Mutationen in einer Zelle eigentlich anrichten. Es geht um die Mechanismen, die eine Zelle, die über Jahrmillionen zum loyalen Diener des Körpers erzogen wurde, in wenigen Jahren wieder in einen rücksichtslosen Egoisten zurückverwandeln. Die Suche nach diesen Mechanismen ist kein akademisches Glasperlenspiel. Sie hilft abzuschätzen, wie sich Krebszellen im Körper verhalten. Vor allem aber ist die Erforschung dieser Mechanismen getrieben von dem Wunsch, endlich die Achillesferse des Krebses zu finden, um ihn wirkungsvoller als bisher bekämpfen zu können. Der lange Weg. Krebs entsteht nicht über Nacht. Krebs ist eine Erkrankung der Gene. Aber lange gewundene Pfade liegen zwischen einer Genmutation und dem Ausbruch einer Krebserkrankung. Mehr als nur eine Mutation ist notwendig, um das Kontrollsystem einer Zelle auszuhebeln. Sobald aber mehrere Gene betroffen sind, die das Gleichgewicht zwischen Zelltod und Zellteilung steuern, kann die Situation aus dem Ruder laufen. Die relevanten Gene kann man in zwei Hauptgruppen einteilen. Die Proto-Onkogene sind normale Gene normaler Zellen. Sie produzieren Proteine, die Zellen zu Wachstum und zur Vermehrung anregen. Werden sie durch Mutationen überaktiv, nennt man sie Onkogene. Eine zweite Gruppe von Genen wirkt genau entgegengesetzt antagonistisch. Sie stellen die Bremsen des Zellzyklus her. Diese Tumorsuppressorgene werden durch Mutationen nicht überaktiv, sondern inaktiviert. Sie fallen fast immer erst dann aus, wenn beide Genkopien in der Zelle durch Mutationen verändert werden. da die zelluläre Homöostase ein System mit Netz und doppeltem Boden ist und über viele parallele und quervernetzte Signalketten reguliert wird, müssen immer mehrere Elemente der Regulation gleichzeitig ausfallen. Meistens werden die Gaspedale bis zum Anschlag durchgedrückt und gleichzeitig die Bremsen gelockert. Ein weiterer, besonders perfider Typus von Mutationen setzt die Wächter der genetischen Integrität außer Gefecht. Manchmal stehen solche Mutationen von Genen des DNA-Reparaturapparats ganz am Anfang der Erkrankung. Es gibt Menschen, die sie bereits in die Wiege gelegt bekommen. Wenn solche Mutationen in Samen oder Eizellen auftreten und weitervererbt werden, können ganze Generationen von Krebsfamilien entstehen, die ein deutlich höheres Krebsrisiko tragen als die Durchschnittsbevölkerung. Zur Jahrtausendwende haben Douglas Hanahan und Robert Weinberg eine Liste von 6 Grundeigenschaften vorgelegt, die eine vollentwickelte Tumorzelle kennzeichnen. Neben der Unabhängigkeit von Wachstumssignalen, der Unempfindlichkeit gegenüber Wachstumsbremsen und den defekten Selbstmordprogrammen stehen noch 3 weitere Kriterien auf der Liste. Erstens. Krebszellen können selbst die Neubildung von Blutgefäßen einleiten, um sich mit Nachschub zu versorgen. Das heißt, sie sind fähig zur Angiogenese. Zweitens haben sie die Fähigkeit zur unbegrenzten Teilung, ohne dabei zu altern und irgendwann in das Stadium der Seneszenz überzugehen. Außerdem können sie drittens migrieren und sich fern von ihrer angestammten Heimat neu ansiedeln. Auch wenn viele Details selbst für die Experten noch unklar sind, wissen wir im Prinzip ziemlich genau Bescheid. Wir wissen, was Krebs ist und wie er entsteht. Vielleicht ist unser Körper aber nicht nur die passive Bühne des Geschehens. Wir haben inzwischen eine Reihe von Hinweisen, dass er sich gegen den Krebs auch wehren kann. Krebszellen können vom Immunsystem enttarnt und zerstört werden. Die Funktion des Immunsystems ist wiederum von vielen Dingen abhängig, die teilweise unserer Einflussnahme zugänglich sind. Dazu zählen Ernährung, allgemeine körperliche Fitness und die momentane geistige und emotionale Verfassung, um nur einige Beispiele zu nennen. Alle diese Faktoren können Zustand und Wirkung des Immunsystems beeinflussen. Es mag daher hilfreich sein, den Körper in eine optimale Ausgangsposition im Kampf gegen den Krebs zu bringen. Unseres Glückes Schmied. Können wir unser Krebsrisiko beeinflussen? Vorgriff auf Mittwoch, den 7. Oktober 2009, den Tag vor unserer Hochzeit. Ein Tag wie Samt und Seide. Eine goldene Herbstsonne schien vom tiefblauen Himmel. Ich war auf der Jagd. Rechts und links säumten die Stände und Buden des Tübinger Wochenmarktes meinen Weg. Am kommenden Morgen wollten wir im alten Rathaus der Stadt endlich heiraten. Imogens Krankheit und die notwendigen Therapien hatten uns gezwungen, den lange gehegten Wunsch immer wieder hinauszuschieben. Am nächsten Tag sollte es also soweit sein, und ich meanderte durch die Marktgassen, um die Zutaten zu unserem Hochzeitsmenü zu ergattern. Ich koche gerne selbst. Freunde behaupten sogar, ich koche ganz ordentlich. Jedenfalls laden sie sich immer wieder ein. Als Vorspeise war ein Kressesalat in einer Marinade aus Schalotten und Granatapfelkernen geplant, dann eine rote Beetesuppe mit Äpfeln, Sellerie und Ingwer. Als Hauptgericht sollte eine Hirschkeule aus dem nahen Schönbuch folgen, in einer Rosmarinkruste langsam gegart, dazu roter Reis, Rotkohl und ein Pilzragout. Für den Nachtisch plante ich einen Salat aus Waldbeeren. Ein paar gute Flaschen Lemberger und ein südliches Pendant aus der Maremma hatte ich bereits in der Tasche. Es wird Sie vielleicht wundern, dass ich Sie an dieser Stelle mit Details aus unserem Hochzeitsmenü behellige. Aber dieses Menü war nicht nur eine Liebeserklärung mit Kochlöffel und Bratpfanne, es war auch ein kleiner Teil eines großen Plans. Schon kurz nachdem Imogen vor nunmehr anderthalb Jahren mit ihrer Diagnose konfrontiert worden war, fing sie an zu lesen. Sie fraß sich in den Folgemonaten durch tausende Seiten Literatur über Krebs und über Menschen, die über ihre Krebserkrankung Bericht erstatten. Sie war auf der Suche. Von Anfang an war sie darauf bedacht, ihr Schicksal nicht vollständig in fremde Hände legen zu müssen. Obwohl, oder vielleicht gerade weil ich seit fast 15 Jahren jeden Tag als Arzt mit Krebserkrankungen konfrontiert war, wurde mir die wahre Bedeutung dieser anderen Perspektive erst nach und nach klar. Imogen war es, die mich mit der Nase auf Themen gestoßen hat, die ich in meiner Fixierung auf die klassischen Methoden der Krebstherapie jahrelang ignoriert und ehrlich gesagt auch nicht immer ernst genommen habe. Sicher ging es ihr in erster Linie darum, alles nur Erdenkliche zu tun, um ihre Überlebenschancen zu verbessern. Sie wollte leben, fast um jeden Preis. Vor gerade 6 Wochen war unsere kleine Tochter 2 Jahre alt geworden. Imogens brennende Frage lautete: Was kann ich selbst tun? Es muss mehr geben, als nur auf die Ärzte zu hören und sich die auszusuchen, die möglichst viel von ihrem Handwerk verstehen. Mir und vielleicht auch Imogen selbst war nicht klar, dass dieser Gedanke auch das Leben mit dem Krebs und nach dem Krebs verändern kann. Unabhängig davon, ob die Maßnahme schließlich von Erfolg gekrönt wird, erhält das Leben mit oder nach dem Krebs dadurch eine andere Qualität. Die Eigeninitiative ist ein Weg, das verlorene Vertrauen in das Ego und den eigenen Körper zurückzugewinnen. Das Gefühl, auch selbst noch Fäden in der Hand zu halten, ist ein täglicher kleiner Sieg über eine Krankheit, die in ihrer Totalität dazu neigt, sich weit über alle körperlichen Symptome hinaus des ganzen Menschen zu bemächtigen. Krebs stellt alles, was im Leben des oder der Betroffenen bislang von Bedeutung war, unter Vorbehalt. Daher ist auch alles, was ein Krebspatient für sich selbst tut oder tun kann, ein kleiner Schritt hin zur Rückeroberung der persönlichen Autonomie. Neben meinem persönlichen Geschmack und dem saisonalen Angebot führten also noch ganz andere Aspekte Regie bei der Auswahl der Ingredienzien unseres Hochzeitsmahls. Es geht im Folgenden um Eigeninitiative, um die Frage, ob wir durch bewusste Änderungen unseres Lebensstils unser Krebsrisiko oder den Verlauf einer Krebserkrankung positiv beeinflussen können. Wer nach Nadeln im Heuhaufen sucht, sollte eine Strategie haben. Grundsätzlich ist es möglich, die Dinge entweder durch aktives Tun oder durch Unterlassen zu beeinflussen. Fangen wir mit den Möglichkeiten des Unterlassens an. Hier scheinen die Verhältnisse klarer und die Zusammenhänge einfacher zu sein.